Zwei für viele.
Professor Dr. Carsten Speck hat uns in seinem Impulsvortrag auch ein paar Studien zur Verfügung gestellt, die ich persönlich als sehr wertvoll finde und die mir auch nochmal viel die Augen geöffnet haben, beziehungsweise es einfach schwarz auf weiß bringen. Ich würde jetzt gerne ein paar Studien von euch natürlich dargelegt bekommen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass wir auf jeden Fall in den Shownotes alles verlinken werden, was wichtig ist, auf alle Studien noch einmal hinweisen, sodass auch das Quellenverzeichnis gegeben ist. Ich aber, um es den ZuhörerInnen leichter zu machen, jetzt nicht einfach die ganze Zeit immer sagen möchte, wo die Quelle liegt, also mit Verweis auf den Link, sondern ist einfach kurz gefasst. Es geht um die 19. Shell-Studie, Jugendstudie von 2024 unter der Überschrift Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt. Michelle, was sagt uns diese Studie?
Die Überschrift klingt jetzt erstmal sehr interessant. Grundsätzlich schaut die Studie eben, wie so die Generation der 12- bis 25-Jährigen eben mit den politischen und sozialen Bedingungen unserer Zeit so umgeht und wie sie so ihren Platz in unserer Gesellschaft finden können. Da geht es einmal zum Beispiel um das Thema Politik, wo festgestellt werden konnte, dass das politische Interesse der Jugend deutlich gestiegen ist. Also ganze 55% bezeichnen sich selber als politisch interessiert und sogar 51% sagen, dass sie sich auch aktiv informieren. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass sich die Jugendlichen schon wesentlich deutlicher positionieren als noch vor einigen Jahren. Das heißt, politisch positioniert im Sinne von einer Skala von 1 bis 11 mit links und rechts. Und viele positionieren sich im Mittelfeld oder eben wirklich eher links. Also wir haben da einen Mittelwert von 5,3. Und nur 10% können oder wollen sich gar nicht positionieren, was halt zeigt, dass das wirklich sehr, sehr abgenommen hat, dass manche gar nicht so wirklich wissen oder wissen wollen, wie es in der Politik so zugeht oder wie sie selber dazu stehen. Es wurden auch einige Ängste erfragt und herausgefunden. Unter anderem ist das vor allem die Angst vor dem Krieg in Europa. Das haben 81% angegeben. Und weiteres Top-Thema war auch so die wirtschaftliche Lage und damit verbunden eine gegebenenfalls steigende Armut, vor der die Jugendlichen auch ein bisschen Angst haben. Und dann gab es auch noch so Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und was die Jugend auch sehr bewegt, ist tatsächlich die wachsende Feindseligkeit zwischen Menschen, wie zum Beispiel die Ausländerfeindlichkeit. Man muss dazu sagen, dass das natürlich, wie bei allen anderen Punkten, auch sehr abhängig davon ist, welchen Bildungshintergrund die jeweiligen Jugendlichen hatten. Es konnte festgestellt werden in der Studie, dass tatsächlich eine große Mehrheit, das sind 76%, sehr positiv zu Staat und Gesellschaft eingestellt sind, auch Vertrauen haben und eben auch denken, dass Deutschland ihnen alle Möglichkeiten bietet, Lebensziele zu verwirklichen. Die Schulsicht tatsächlich hat gezeigt, dass das Gymnasium immer mehr an Bedeutung gewinnt und Hauptschule dagegen sehr abnimmt, was allerdings immer ein bisschen mit sozialer Ungerechtigkeit einhergeht. Also das bedeutet einfach, dass die soziale Herkunft ganz oft bestimmt, welchen Bildungsweg wir einschlagen und dass das natürlich oft eher ungerecht zugeht. Außerdem zum Thema Schule gibt es für die Jugend auf jeden Fall einen Wunsch danach, Lehrpläne anzupassen und einfach ein bisschen zu modernisieren und zum Beispiel den Umgang mit digitalen Medien, auch das Erkennen von Fake News und so weiter einfach mit aufzunehmen in die Lehrpläne und das Ganze einfach ein bisschen lebensweltnaher zu gestalten. Und ja, tatsächlich wurde dann in der Studie, wurden so 5 Gruppen von Jugendlichen quasi benannt, die man so einteilen kann, wenn man jetzt mal wirklich in Schubladen denken möchte, je nach Einstellung zu Staat und Gesellschaft.
Welche sind das denn?
Da haben wir einmal die Mainstream-Jugendlichen.
Was bedeutet das?
Das sind 38% der Jugendlichen und das bedeutet, also so Mainstream-Jugendliche sind einfach die, die grundsätzlich ein positives Bild haben zu Staat und Gesellschaft, aber auch einige Kritikpunkte finden und so leicht linkspolitisch positioniert sind. Und die sind eben so die größte Gruppe der Jugendlichen. Dann gibt es noch die progressiven Jugendlichen, das sind 15%. Die haben ein besonders positives Staats- und Gesellschaftsbild und sind ganz deutlich links positioniert. Das sind dann ein paar weniger. 18% verunsicherte Jugendliche. Das sind die, die zwar insgesamt noch ein positives Bild von dem Ganzen haben, aber auch oft das Gefühl haben, im Alltag benachteiligt zu werden. Und da ist eben die Besonderheit, dass ein ganz großer Teil davon, nämlich etwa die Hälfte, Jugendliche mit Migrationshintergrund sind, was natürlich auch erklärt, ne, dieses Gefühl von Benachteiligung. Dann gibt es noch 17%, die zu den selbstbezogenen Jugendlichen gehören. Das heißt, ja, kurz runtergebrochen, die haben zwar schon vorrangig ein positives Bild, profilieren sich aber so ein bisschen mit Kritik. Ne, das sind ja auch Sachen, die sich oft dann einfach so gegenseitig hochschaukeln und die haben eben das Gefühl, dass sie durch ihre kritische Meinung dann sich Anerkennung verschaffen können. Und die letzte Gruppe sind dann noch die verdrossenen Jugendlichen. Das sind 12%. Die haben eben ja eher ein negatives Gesamtbild zu Staat und Gesellschaft und sehen sich so ein bisschen als Modernisierungsverlierer. Das ist halt auch auffällig, dass das doch deutlich häufiger Jugendliche sind aus unteren Bildungsschichten und die haben eben ganz oft das Gefühl, irgendwo verloren gegangen zu sein quasi. Und das ist so, sind so die grundsätzlichen Aussagen der Studie. Auch wenn ich jetzt versucht habe, das kurz runterzubrechen, ist es natürlich trotzdem ganz schön viel.
Das ist richtig, aber ich persönlich finde das wichtig, um einfach das Gesamtbild des Fachtages nachvollziehen zu können und die Notwendigkeit zu verstehen, warum wir überhaupt darüber sprechen müssen, wie es nach Juli 2028 für Schulsozialarbeiter weitergehen soll. Und während ich dir zugehört habe, was die 19. Shell-Jugendstudie uns zu sagen hat, brodelte es immer mehr innerlich in mir, weil ich nicht nachvollziehen kann. Wir haben es ja statistisch scheinbar hier schon belegt, also es folgen ja noch Studien, was die Schüler und Schülerinnen und Jugendliche und Jugendlichen wichtig finden, was sie bewegt. Und wir reden immer noch darüber, ob Schulsozialarbeit notwendig ist oder nicht. Also ich könnte mich über dieses Thema maßlos aufregen, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, ich würde dann nur graue Haare kriegen, Pickel bekommen und es ist nicht gut für mich. Und deswegen machen wir jetzt mit der zweiten Studie weiter an dieser Stelle. Nancy, magst du uns mal erzählen, was in der Sinus-Jugendstudie von 2024 steht, die unter dem Thema »Wie ticken Jugendliche?« herausgegeben wurde?
Das mache ich sehr gern. Die Sinus-Jugendstudie ist ebenfalls eine umfassende Untersuchung, die sich mit den Lebenswelten, Werten und Einstellungen von Jugendlichen in Deutschland beschäftigt. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Lebensrealitäten und sozialen Milieus junger Menschen zu gewinnen, um so natürlich Bedürfnisse und Herausforderungen besser verstehen zu können. Zentrales Ergebnis der Studie ist, Jugendliche wachsen in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten auf und das beeinflusst natürlich ihre Identität und auch ihr Verhalten. Es gibt verschiedene Jugendmilieus, die sich durch spezifische Werte, Interessen und Lebensstile auszeichnen. Jugendliche verfolgen zunehmend individualisierte Lebensentwürfe und identifizieren sich sehr stark mit digitalen Medien und durch die Sinus-Jugendstudie wird deutlich, dass Themen wie Umweltbewusstsein, soziale Gerechtigkeit und auch persönliche Entfaltung für viele junge Menschen von großer Bedeutung sind. Herr Professor Dr. Carsten Speck hat ausgewählte Ergebnisse mit dem Blick auf Schule vorgestellt. Hier wurde deutlich, dass Kinder und Jugendliche äußern, dass sie sich in Schule wohlfühlen, aber Schule auch ein Ort der Überforderung ist, wo es Konflikte gibt, Diskriminierung spielen eine Rolle, Mobbing, Ausstattung und auch Lehrkräfte wurden genannt. Versagensängste, zentraler Punkt, die die Befragten äußerten. Ein Drittel der Befragten erleben Versagensängste, nutzen aber nur selten professionelle Ansprechpartner. Schulabsentismus war ein Thema, was aber unter den Jugendlichen kein Gesprächsthema ist. Sie nehmen nur wahr, dass es weit verbreitet ist. Ungleiche Bildungschancen. Als Ursachen wurden hier genannt Migrationshintergrund, familiärer Hintergrund, Einkommen, Wohnort, Wohnverhältnisse, Lehrkräfte. Also vermutlich Sympathie und Art und Weise der Lehrkraft. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, wobei hier Nachholbedarf bei den Lehrkräften besteht. Und nicht zuletzt benannten die Jugendlichen auch die Mitbestimmung in der Schule, die nur punktuell möglich ist und es hier viele Barrieren gibt.
Nancy, an dieser Stelle, auch da kocht es schon wieder innerlich in mir. Warst du nicht vorhin diejenige, die mir was vom Benachteiligungsverbot erzählt hat?
Ja.
Bist du jetzt gerade diejenige, die mir erzählt, dass sich viele Schüler und Schülerinnen in unserem Staat ungleich bezüglich ihrer Bildungschancen behandelt fühlen?
Ja, auch das habe ich dir gerade erzählt. Und dem ist ja auch so. Das erleben wir ja auch selber. Brauchen wir keine Sinusstudie dazu, aber gut, dass es sie gibt.
Dann die Frage an dieser Stelle an dich. Kommt der Staat dann seinem Benachteiligungsverbot nach?
Vermutlich nicht so, dass es allen jungen Menschen gut geht.
Ich würde weitermachen an der Stelle. Also man merkt schon, es gibt unglaublich viel Diskussionsbedarf, es gibt unglaublich viele Widersprüche. Wir wollen an dieser Stelle oder mit dieser Folge auch gar nicht für irgendwas euch auf irgendeine Seite ziehen, sage ich mal, sondern vielmehr euch einfach Fakten auftun. Deswegen ist diese Folge auch sehr faktenlastig, die wir dank Professor Dr. Carsten Speck haben. Und ja, so dass ihr euch euer eigenes Bild dazu bilden könnt. Es folgt Studie 3.
Eine alarmierende Studie.
Oh, also wenn das bis jetzt nicht schon alarmierend war, dann sorgt Nicole jetzt dafür. Und zwar die Studie vom DAG-Präventionsradar 2024 zum Thema Erschöpfung und Einsamkeit im Schulalter. Zwei Dinge, wo ich persönlich der Meinung bin, dass es die überhaupt nicht geben dürfte. Diese Studie unter diesem Thema.
Ich finde es gut, dass es die Studie gibt, um das Thema aufzumachen. Aber hinsichtlich dessen, wie es nicht sein sollte, hast du natürlich recht. Der DAK-Präventionsradar 2024 ist eine Studie der DAK Gesundheit zur Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern und ergab alarmierende Ergebnisse. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen schätzte die eigene Gesundheit als sehr gut oder gut ein. Das ist schon mal schön. Aber ein Drittel der Kinder und Jugendlichen berichten von erhöhten Einsamkeitsbelastungen. Sie haben Erschöpfungssyndrome. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen berichten darüber, dass sie einmal pro Woche oder sogar häufiger erschöpft sind. Und jeder Siebte hat im Schuljahr 2023, 2024 emotionale Probleme. Mehr als ein Drittel der jugendlichen Menschen äußerten zudem Schlafprobleme ein bis mehrmals die Woche. Das finde ich wirklich alarmierend. Wichtig ist bei der Betrachtung auch, dass viele Werte abhängig vom sozialen Status, vom Bildungshintergrund und vom Geschlecht sind. Und dieses Ergebnis zeigt eindeutig oder unterstreicht auch nochmal die Notwendigkeit, wie wichtig Präventionsmaßnahmen sind und Hilfsangebote zur mentalen Gesundheit.
Wir nehmen uns eine Klasse mit 21 Kindern, weil du jetzt oft die 3 und die 7 erwähnt hast.
Ja.
Angenommen, wir haben 21 Kinder. Das bedeutet, dass 7 Kinder davon von einer erhöhten Einsamkeitsbelastung berichten. 7 Kinder fühlen sich erhöht einsam.
Ich möchte sie in die Arme schließen.
21 Kinder sind in der Klasse. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, das bedeutet mindestens 11 Kinder, fühlen sich einmal pro Woche oder sogar häufiger erschöpft. Und mindestens 3 Kinder aus dieser Klasse von 21 Kindern haben emotionale Probleme. Und 7 Kinder oder fast mehr als 7 Kinder, 8 vielleicht, äußern Schlafprobleme einmal die Woche oder mehr. Und wir reden darüber, ob wir präventiv arbeiten müssen in Schulen.
Alarm, Alarm.
Aber so richtig. Also mir das war schon bei dem Fachtag, dass ich einfach nur sprachlos war und auch einfach sprachlos darüber bin, was man der Politik denn noch zeigen muss, damit sie endlich verstehen, wie notwendig es einfach ist. Und dass das, also meiner Meinung nach, ist das auch ein Verbrechen an den Kindern, was passieren würde, wenn Schulsozialarbeit ab August 28 nicht weitergeführt wird.
Dem kann ich nur zustimmen.
Danke. Ich weiß, dass wir hier alle die gleiche Meinung teilen. Und ich weiß, dass ich mich auch nicht so viel aufregen soll. Aber es fällt mir nicht unbedingt leicht. Deswegen bin ich auch diejenige, die interviewt, dass ich mich immer wieder meine Fragen hangeln kann, um zum Fokus zurückzukommen. Letzte Studie. Was sagt denn der Kinder- und Jugendbericht 2024 zu den Erfahrungen und Herausforderungen junger Menschen? Michelle.
Genau, also grundsätzlich sind halt erstmal so verschiedene Herausforderungen benannt oder auch eben einfach Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen. Das ist einmal, dass Familie und Freunde eben eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben für die Kinder und Jugendlichen und mit ihnen verbunden eben auch vielfältige Freizeitaktivitäten. Also das zeigt ja auch so ein bisschen einfach die Ressourcen der Kinder und was für sie eben eine große Rolle spielt. Die Jugend ist auch durchaus engagiert im zivilgesellschaftlichen Bereich, also auch zum Thema Umweltschutz zum Beispiel. Und dann kommen wir aber auch schon zu den Herausforderungen. Es gibt auf jeden Fall eine große Kritik am Bildungssystem. Da geht es auch wieder um Leistungsdruck, um Stress, dann um die Lehrpläne, die nicht mehr unbedingt als realistisch oder lebensweltnah angesehen werden. Es geht auch um die Belastung der psychischen Gesundheit durch die Pandemie zum Beispiel, aber auch durch das Bildungssystem an sich schon, wie ja schon erwähnt wurde, oder auch finanzielle Schwierigkeiten, die so auf die Kinder zukommen. Es geht um Diskriminierung aufgrund geschlechtlicher und sexueller Diversität. Es geht auch um bürokratische Hürden und auch die Diskriminierung junger Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Das ist dann nochmal ein gesonderter Punkt. Auch gesellschaftliche und globale Krisen beschäftigen natürlich die Jugendlichen, also zum Beispiel der Klimawandel, der Krieg in Europa. Und auch unzureichende Teilhabechancen sind durchaus ein Thema für Kinder und Jugendliche heute. Und das zeigt natürlich, dass ganz, ganz vielseitig Sachen auf unsere Jugend einprasseln, die auch sehr präsent sind einfach in ihrem Alltag. Und schlussendlich ist es ja quasi unsere Aufgabe auch, da Gerechtigkeit und Teilhabe zu ermöglichen. Und das wird auch von den Kindern und Jugendlichen immer mehr eingefordert.
Ich finde, du hast an dieser Stelle mit dem Kinder- und Jugendbericht noch einmal deutlich gemacht, wie viel es einfach ist, was für die Kinder und Jugendlichen an Bedeutung gewinnt zunehmend und was sie einfach beschäftigt. Und ich finde es erschreckend. Wir reden von Kindern und Jugendlichen. Das sind Schutzbefohlene im Alter zwischen 6 und 18 Jahren. Das sind keine Erwachsenen wie wir. Also ich meine, all diese Probleme, die wir jetzt aufgelistet haben, die Herausforderungen für die SchülerInnen, all das sind Themen, die auch uns beschäftigen. Und ich finde, also kann ich zumindest aus meiner persönlichen Sicht sagen, der Masse Herr zu werden, das für sich selbst zu kompensieren, abzuschirmen, okay, wie tief beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema, wie nah lasse ich ein Thema an mich heran, wie viel Zeit opfere ich bestimmten Dingen, das ist für uns schon unglaublich schwer. Und dann sollen das einfach Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs Jahre, was ist das? Und 18 schaffen können? Ich komme schon wieder in diese Spirale, dass ich mich aufregen könnte, von der gehe ich jetzt weg. Ich finde an dieser Stelle, bevor wir gleich zum nächsten Thema übergehen, zum einen für mich, zum anderen für alle, die jetzt zuhören da draußen, folgt ein kurzer Moment der Stille im Sinne der Klangschale, um mal ganz kurz runterzukommen. Okay, nach einem kurzen Break und einem kurzen Runterkommen, die Frage an euch beide, Nancy und Nicole. Wie wirkt denn Schulsozialarbeit nun? Gibt es überhaupt eine Art der Messbarkeit und wie ist die Wirkungsweise?
Zur Wirkung der Schulsozialarbeit gibt es einige internationale und auch nationale Befunde. Wir wollen das ganz grob zusammenfassen, wie es Herr Professor Dr. Speck auch in seinem Vortrag uns vorgestellt hat. Und wir fangen an mit den Befunden zur Wirkung der Schulsozialarbeit auf internationaler Ebene.
Schulsozialarbeit hat einen positiven Effekt auf das Sozialverhalten. Es ist zu verzeichnen, dass es zu einer Reduzierung des störenden und antisozialen und aggressiven Verhaltens kommt, zur Verbesserung des Problemlösens und der inneren Werte.
Es gibt eine Verbesserung der akademischen Ergebnisse der Schülerinnen, was zum Beispiel meint eine Reduzierung der Schulverweigerung, des Fernbleibens und Schuleschwänzen.
Zudem hat Schulsozialarbeit einen positiven Effekt auf das Schulklima und die Schulkultur.
Die Interaktion zwischen Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen hat sich durch Schulsozialarbeit verbessert. Es gibt positive Effekte auf die Lernumgebungen und die Leistungen der Schülerinnen.
Es wurde ersichtlich, dass Schulsozialarbeit einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden der Eltern hat oder der Erziehungsberechtigten. Es kommt zu einer Verbesserung bei der Lebensqualität und bei den Kompetenzen und zu einer Verringerung von Belastungssymptomen, wie zum Beispiel Stress.
Auf nationaler Ebene gibt es bereits seit den 70er Jahren Forschungen zur Wirkung der Schulsozialarbeit.
Auf kommunaler und auf Landesebene. Und die Wirkungsebenen sind zum Beispiel organisationsübergreifende Ebene, die Organisationsebene, eine Gruppenebene und die Einzelfallebene. Bei der organisationsübergreifenden Ebene geht es um die Adressate der Jugendhilfe, der Arbeitsverwaltung, der Krankenkassen, der Polizei und anderen Ämtern. Und Beispiele für die Nutzung von Schulsozialarbeit für die Schülerinnen wäre innerhalb dieser Wirkungsebene die Öffnung der Schule für außerschulische Einrichtungen, Aufbau eines sozialen Netzwerkes, Integration von externen Kompetenzen und von Ressourcen. Auf der Organisationsebene ist der Adressat die Schule. Hier, wie wir schon vorhin gesagt haben, gibt es eine Verbesserung des Schulklimas, eine Förderung des sozialen Lernens, die Unterstützung bei der Schulentwicklung und die Öffnung für die Sichtweisen von Schülern und Eltern. Auf der Gruppenebene ist der Adressat die Klasse, das Kollegium oder die Person Sorgeberechtigten. Hier sind Beispiele für die Wirkung von Schulsozialarbeit, zum Beispiel Förderangebote für benachteiligte Gruppen, SchülerInnen-Cafés, Freizeit- und Kommunikationsangebote oder aber auch die Verbesserung des Klassenklimas. Auf der Einzelfallebene ist der Adressat der Schüler, die Schülerinnen, die LehrerInnen und die Person Sorgeberechtigten.
Ausgewählte Befunde der Wirkungsforschung zur Schulsozialarbeit sagen eindeutig, dass es eine Reduzierung des Schulabsentismus und eine Erhöhung der Abschlussquote gibt. Zudem haben wir eine Kostensenkung im Bereich der Jugendhilfe durch Schulsozialarbeit erzielt. Die Studien sagen aber auch, dass sich Halbzeitstellen von Schulsozialarbeit als weniger effektiv erweisen. Lehrkräfte erzielen eine Einstellungsänderung durch die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit. Und die Klassenwiederholerquote konnte gesenkt werden.
Danke an euch beide, dass ihr das für uns kurz und knapp zusammengetragen habt und vorgestellt habt. Vorletzte Frage zum Fachvortrag, Impulsvortrag von Dr. Carsten Speck in diesem Sinne. Welche Herausforderungen haben sich aufgrund bundesweiter Entwicklungen für die Schulsozialarbeit ergeben? Das wurde geclustert in drei verschiedene Bereiche, zum einen gesellschaftliche Entwicklungen, fachliche Entwicklungen und professionsspezifische Entwicklungen. Michelle, magst du kurz und knapp für unsere ZuhörerInnen die gesellschaftlichen Entwicklungen darlegen?
Ja, also zunächst geht es da vor allem immer um die Ökonomisierung, immer auch verbunden so mit dem Ruf nach Wirksamkeitsnachweisen, weil das so ein Irrglaube ist, dass die Wirksamkeit von Schulsozialarbeit nicht nachgewiesen werden kann oder nicht nachgewiesen ist. Aber ja, Schulsozialarbeit kostet natürlich trotzdem Geld. Dass das aber nicht stimmt, haben Nicole und Nancy ja gerade sehr schön dargestellt. Und auch Professor Dr. Carsten Speck sagte, dass eben Zahlen und Fakten einfach sehr wichtig sind, um die Schulsozialarbeit immer noch leider so ein bisschen zu legitimieren. Eine weitere Herausforderung stellen natürlich Migration und Flucht dar. Die sind eben einfach durch Kriege und Gewalt in unserer Zeit ausgelöst und das führt oft zu einem schlechten gesellschaftlichen Klima. Es führt zu Traumata, zu Ängsten, zu Sorgen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Dem gilt es halt einfach ein bisschen entgegenzuwirken mit Konzepten, mit Fakten, mit Regeln, einfach auch eine Willkommenskultur quasi zu schaffen und ja, diesem schlechten gesellschaftlichen Klima ein bisschen entgegenzuwirken. Weitere Herausforderungen sind natürlich Inklusion, Teilhabe, Diversität. Mittlerweile ist es so, dass eine gewisse Heterogenität eigentlich der Regelfall ist. Und trotzdem gilt es natürlich, den Bildungserfolg und die Teilhabe sicherzustellen. Das benötigt einfach ganz viele verschiedene Kooperationen, Förderungen. Das muss ständig weiterentwickelt werden. Das ist ein ganz, ganz großes Feld, wo wir jetzt nicht genauer drauf eingehen wollen, aber es ist sehr herausfordernd auf jeden Fall. In unserer Zeit natürlich auch Mediatisierung und Digitalisierung. Das schreit einfach nach der Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Fachkräften. Es kommt keiner mehr drumherum, es wird immer wichtiger. Und es passiert tatsächlich noch zu wenig. Liegt auch teilweise daran, dass natürlich eine gewisse Ausstattung mit Materialien benötigt wird, dass in den Schulen das manchmal auch noch nicht richtig umgesetzt wird. Auch wir als Schulsozialarbeiter haben noch nicht immer alle Mittel zur Verfügung, die dafür eigentlich benötigt werden. Und ja, letzter und nicht ganz unwesentlicher Punkt ist natürlich der Fachkräftemangel, der immer weiter zunimmt. Mittlerweile ja, sind so auch teilweise Quereinsteiger immer so die Lösung oder werden eben so ein bisschen angeführt als Lösung. Da geht es natürlich auch zu klären, wie muss die Qualifikation sein, welche Kompetenzen muss man mitbringen, ist man tatsächlich geeignet. Ja, und dem Ganzen kann man eben vielleicht ein bisschen entgegenwirken mit professionellem Onboarding. Es gilt, das Personal einfach zu halten mit attraktiven Arbeitsbedingungen. Und ja, das sind schon im gesellschaftlichen Bereich sehr viele Herausforderungen, auf die die Schulsozialarbeit da trifft.
Danke, Michelle. Ich übergebe an dieser Stelle direkt zu Nancy, die uns die fachlichen Entwicklungen einmal darlegt.
Ja, und da bin ich zum dritten Mal heute bei der sozialen Ungleichheit tatsächlich. ja, Entwicklung, ich glaube, das gab es schon immer. Aber es ist einfach so, dass Bildungs- und Lebenschancen ungleich verteilt sind. Und dass die Benachteiligung und auch Tabuisierung in Schule und Ausrufezeichen, auch in Jugendhilfe stattfindet. Und es ist einfach wichtig, dass wir den Blick auf die sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen haben und sie durch außerschulische und auch schulische Angebote und Projekte stärken, um Bildungserfolg zu fördern. Denn Schulabschluss ist die Tür, um aus der Benachteiligung herauszukommen. Eine weitere Entwicklung oder Herausforderung ist die psychische Gesundheit. Wir haben junge Menschen mit Anzeichen für psychische Auffälligkeiten und wir haben auch eine Unterversorgung, Kooperationsprobleme. Deswegen ist es wichtig, hier Beziehungsarbeit zu leisten, Kooperation aufzubauen, Ansprechpartner zu finden. Kinderschutz und Kindeswohl, hier ist eine Verbesserung tatsächlich zu verzeichnen. Es gibt die insofern erfahrenen Fachkräfte. Wichtig ist, dass wir Schulsozialarbeiter, aber auch die Lehrkräfte sich an diese wenden und die Beratung in Anspruch nehmen. Demokratiebildung als letzter, nicht unwichtiger Punkt. Es herrscht eine Zweifel an der Demokratie. Die Komplexität politischer Probleme ist eine große Herausforderung. Wir haben Fake News, Verschwörung. Demokratiebildung ist wichtig, bleibt wichtig. Wir müssen die jungen Menschen nicht nur mit Fakten überwältigen, sondern sie auch Demokratie erlebbar machen lassen.
Danke, Nancy. Mit Blick auf den letzten Bereich wird uns Nicole von den professionsspezifischen Entwicklungen berichten.
Ja, professions spezifische Entwicklungen sind zum Beispiel die Multiprofessionalität und die Kooperation, die heutzutage in Schulen und im Schulkontext vorherrscht. Dies bietet für die einzelnen Zielgruppen eine Chance, aber ist unter anderem auch vielleicht mit Ängsten, Überschneidungen und Ähnlichem verbunden. Wichtig hierbei ist, dass Schulsozialarbeit eine tragende Rolle übernehmen sollte. So auch von Herrn Dr. Carsten Speck proklamiert. Schulsozialarbeit hat die Kompetenz, hat die Expertise, hat die Stundenzahl in Schule, um das multiprofessionelle Team im Sinne, wie die Schulleitung die Schule führt, in die Schule einzubringen. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Schulsozialarbeit sich in den Sozialraum orientiert und dort auch schaut, was ist wichtig, welche Verortung gibt es, welche Netzwerke können gepflegt werden, um diese dann in Schule zu tragen und für die Schülerinnen aufzubereiten. Das Fallmanagement stellt einen weiteren wichtigen Entwicklungsschwerpunkt dar, denn die Multiprofessionalität macht nur Sinn, wenn man sich fragt, was kann jeder Einzelne vom Team, vom multiprofessionellen Team zum Fall, zum Projekt oder zum allgemeinen Sachverhalt, der vorliegt, beitragen. Wenn das gut gebündelt ist und jeder weiß, wer zuständig ist, wer was zu machen hat, wenn das geregelt ist, dann ist es ein sehr gutes Arbeiten und auch ein Arbeiten bedarfsorientiert und es gibt gute Ansätze, um Fälle zu lösen, um SchülerInnen weiterzubringen und im besten Fall Schulerfolg zu sichern. Einen letzten Schwerpunkt, den Herr Dr. Carsten Speck angebracht hat, ist, dass noch zu wenig SchulsozialarbeiterInnen, jetzt nicht nur bezogen auf Sachsen-Anhalt, sondern ganz allgemein, zu wenig evidenzbasierte Programme nutzen. Es gibt Programme, wo es Gewaltpräventionsprojekte gibt oder Absentismusprojekte, die noch zu wenig genutzt werden. Und er einfach die Frage in den Raum geworfen hat, warum ist das so? Warum macht noch jeder Schulsozialarbeiter sein eigenes Programm und nutzt nicht das, was schon vorhanden ist? Und rief beim Fachtag dazu auf, sich einfach auf diese Sachen auch zu stützen und Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt so aufzubauen, dass alle Schulsozialarbeiter mit ähnlichen Programmen arbeiten.
Vielen Dank an euch drei für diese unglaublich detailreiche, aber dennoch gut zusammengefasste Übersicht zu dem Impulsvertrag von Dr. Carsten Speck. Und ich würde gerne an dieser Stelle meine Fragerunde zu dem Impulsvertrag mit der gleichen Frage an euch beenden, wie Professor Dr. Carsten Speck es getan hat. Denn welche Szenarien ergeben sich denn nun aktuell für Sachsen-Anhalt? Für diese Antwort könnt ihr gerne auf den Vortrag von ihm zurückgreifen, auch natürlich eure eigene Meinung kundtun.
Ein Szenario, was vorgestellt wurde, war eben jetzt abzuwarten, bis kurz bevor das Programm eben endet, bevor man eben eine Entscheidung trifft oder bevor irgendwas auf den Weg gebracht wird. Was den Vorteil hätte, dass jetzt keine Entscheidungen gleich getroffen werden müssen, dass man nichts vorwegnimmt und dass eben auch keine falschen Versprechungen gemacht werden. Es hat natürlich aber auch ein großes Risiko, einfach weil es natürlich auch scheitern kann. Also was machen wir, wenn dann eben die Entscheidung irgendwie ausfällt oder wenn es einfach im Sande verläuft, es nicht weiter gefördert wird, es keine Finanzierung gibt. Und deswegen fände ich das auch keinen guten Ansatz, zu sagen, man wartet jetzt ab. Du hast vorhin auch schon, oder wir haben vorhin schon mehrfach gesagt, es geht jetzt schon seit 30 Jahren eigentlich so. Und ich denke, wir sind uns da einig, dass das lange genug ist. Wir haben so viel jetzt dazu gesagt, wie Schulsozialarbeit eben wirkt, welche Herausforderungen unsere Kinder und Jugendliche einfach ausgesetzt sind und welchen Anteil wir als Schulsozialarbeiter eben haben, dem entgegenzuwirken. Und ich bin der Meinung, es sollte jetzt soweit sein, dass man das eben einfach festigt.
Ich glaube, und das ist, sind meine Szenarien für Schulsozialarbeit, meine eigenen, dass wenn tatsächlich nicht bald eine Entscheidung getroffen wird, dass nicht alle Schulsozialarbeiter bis zum Schluss warten, sondern viele vorher gehen werden tatsächlich, um einfach eine Sicherheit für sich zu haben. Und deswegen sollte eigentlich ein anderes Szenario eintreten, nämlich dass es endlich eine Entscheidung gibt für Schulsozialarbeit, für die Verstetigung, weil sonst bricht es zusammen.
Wir haben bei diesem Fachtag und der Podiumsdiskussion nach dem Fachvortrag von Herrn Dr. Carsten Speck ganz viel Fürsprache von den PolitikerInnen gehört für Schulsozialarbeit. Was mich positiv gestimmt hat, zu sagen, sie stehen hinter der Schulsozialarbeit, sie sehen Schulsozialarbeit als wichtiges Tool an, um in Schule zu arbeiten. Und ich hoffe deshalb, dass die Entscheidung nicht zu lang auf sich warten lässt und Schulsozialarbeit verstetigt wird.
Vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Moment für alle Hörer und Hörerinnen, die vielleicht mit Schulsozialarbeit in Kontakt stehen, vielleicht als Eltern, vielleicht als Lehrer oder andere Beteiligte, sich mal kurz vorzustellen an bestimmten Schulen, wie die Arbeit dort aussehen würde, wenn die Schulsozialarbeit von heute auf morgen wegfällt, welche Bereiche dann wegfallen, wie sich das vielleicht für die Beteiligten alles verändert. Ich glaube, das sollte man vielleicht im Kopf mal ganz kurz durchgehen.
Und es ist einfach wichtig, dass wir jetzt in Sachsen-Anhalt vor den nächsten Landtagswahlen darüber sprechen und bestenfalls darüber abstimmen können, beziehungsweise nicht wir, sondern die entsprechenden Abgeordneten, die sich im Landtag befinden. Denn mit der neuen Landtagsregierung kann es natürlich auch einen Perspektivwechsel geben oder vielmehr Meinungen, die vielleicht nicht so die wertvolle Arbeit von Schulsozialarbeit sehen, könnten einen vermehrten Sitz im Landtag erhalten, sodass es umso schwieriger wird, im Anschluss dafür zu kämpfen und das durchzubekommen, der Schulsozialarbeit gänzlich im Landesprogramm verankert wird.
Zwei für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.